Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swiss Quote. Die ersten beiden Wochen im Juli, die erste Monatshälfte, um genau zu sein, die beste Zwei-Wochen-Phase des Jahres historisch betrachtet. Und dieses Jahr ist keine Ausnahme. Es geht weiter bergauf. Corning wird die Erwartungen des Marktes übertreffen. Ein Plus bei der Aktie. Wir haben Kaufempfehlungen für Nvidia von der UBS. Hier steigt das Ziel auf 150. Und auch Meta wird bei Wells Fargo heute zum Kauf empfohlen. Die Jahresendziele für den S&P steigen weiter. Oppenheimer sieht den Index jetzt bei 5.900, ein Anstiegspotenzial von 6%. Im Fokus in dieser Woche der Beginn der Berichtssaison am Freitag mit den Banken und der Rechenschaftsbericht von Jerome Powell, Chef der Notenbank, vor dem Senat und Repräsentantenhaus am Dienstag und Mittwoch, wie auch die Verbraucher- und Erzeugerpreise am Donnerstag und Freitag. Tja, das mit den saisonalen Trends ist so ein bisschen wie mit dem Wetterbericht. Ja, also morgen müsste die Sonne eigentlich scheinen mit der Chance von gelegentlichen Gewittern. Also das ist nicht die eierlegende Wollmilchsau und trotzdem ein ganz guter Wegweiser, grundsätzlich als Bauteil des großen Ganzen. Seit 1928 ist jedenfalls die erste Julihälfte die beste Zwei-Wochen-Phase des Jahres. Für den S&P und für den Nasdaq. Der S&P konnte letzte Woche knapp 2% zulegen, der Nasdaq sogar 3,5%. Das Brokerhaus Oppenheimer hebt jetzt die Kursziele für den S&P für das Jahresende von 5.500 auf 5.900 Punkte an, also noch 6% Potenzial. Es gebe keine Zeichen, dass das Momentum nachlässt. Es ginge weniger jetzt um Angst und Gier bei Anlegern, vielmehr um die Erkenntnis, dass man mittelfristig investieren müsse in Anbetracht der künstlichen Intelligenz und des damit verbundenen Booms. Alright, die Bank of New York Mellon bringt es in einem Punkt, finde ich. Die sagen, der amerikanische Kapitalmarkt sei jetzt schon doch ein bisschen verwirrt, insbesondere auch was die Wahlen betrifft. Bleibt jetzt Biden als Präsidentschaftskandidat oder geht er? Also ein bisschen Unsicherheit hier. Und die saisonalen Trends übrigens kippen ab August und insbesondere im September ins Gegenteil. Der September ist historisch betrachtet ein relativ schwacher Monat. In den Wahljahren nimmt auch die Volatilität normalerweise zwischen Juli und dem 5. November in diesem Fall auch zu. Also der Markt müsste ein bisschen Gegenwind sehen, aber bis zum Mitte Juli haben wir normalerweise saisonal vorteilhafte Trends. Und wir sehen weiter steigende Kursziele. Nvidia bei der UBS heute. Die Kursziele werden angehoben auf $150 von 120. Die Umfragen, Channel Checks sozusagen, zeigen, dass die Nachfrage, dass das Momentum für Blackwell sehr robust ist nach wie vor. Man glaubt für das Fiskaljahr, für das Kalenderjahr 2025 $5 Ertrag pro Aktie. Das ist machbar. Bei Meta äußert sich Wells Fargo positiv. Auch hier werden die Kursziele angehoben auf $625. Man sieht Zeichen, dass die Nachfrage im Werbemarkt nach wie vor sehr stark ist und die Umsatzziele fürs dritte Quartal dürften angehoben werden. Wen wundert's? Wir Olympische Spiele, Europameisterschaften, ne, die ganzen politischen Ereignisse, Wahlen in den USA. All das sorgt natürlich für ordentlich viel Werbebuchungen und Meta dürfte hier letztendlich profitieren. Also, wir sehen weiterhin sehr viel Applaus für den Tech-Sektor. Spreu und Weizen nach wie vor massiv voneinander getrennt. Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia führen die Gewinnerlisten an und das werden wir jetzt auch mit dem Beginn der Berichtssaison sehen. Die Messlatte für den S&P hängt hier sehr hoch. Man erwartet im zweiten Quartal 9% Ertragswachstum im Vorjahresvergleich. Das ist viel mehr als noch im ersten Quartal. Man muss aber sehr gut hinschauen. 9%, ja, das ist richtig. Die großen Megatech-Aktien sollen 17% Gewinnwachstum zeigen. 493 Werte im S&P, die restlichen 7 Werte sozusagen, also abgekoppelt von den magischen 7, sollen 493 Werte ein Gewinnwachstum von nur 6,5% sehen. Dadurch ist also diese Gesamtzahl 9% nicht unbedingt so wahnsinnig aussagekräftig. Es wird also spannend, ob der eine Sektor zu euphorisch ist, der andere vielleicht zu pessimistisch. Die Berichtssaison wird hier Licht ins Dunkel bringen. Am Donnerstag geht's los mit den Quartalszahlen von Pepsi und Delta Air. Am Freitag geht's dann mit BlackRock, Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo weiter. Bei den Banken wird man vor allen Dingen auf die Kreditnachfrage im Privatkundengeschäft achten und auf die Kreditqualität. Bei den kleineren Banken wird man auf die kommerziellen Immobilienkredite schauen, die vor allen Dingen bei den kleinen Banken verankert sind. Und man hofft, dass die vielen Deals, die wir sehen, Mergers and Acquisition, Übernahmen, dass das Investmentbanking deutlich an Dynamik gewonnen hat. Hier müsste dann insbesondere auch JP Morgan mit zu den Profiteuren gehören. Die Berichtssaison also wird wichtig sein. Punkt 1, Punkt 2, die vielen Inflationsdaten, wir haben Donnerstag und Freitag die Verbraucher- und Erzeugerpreise. Am Dienstag und Mittwoch dann den Rechenschaftsbericht von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Senat und im Repräsentantenhaus. Und hier dürfte vor allen Dingen eins mal wieder sichtbar werden. Viele starren immer noch auf die Inflationsthematik. Und ja, wenn die Inflation an Dynamik verliert, ist das erfreulich. Die Notenbank dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit Ende September das erste Mal die Zinsen senken. Aber wir sehen eine zunehmende Balance zwischen Inflationsrisiken und Wachstumsrisiken. Letzte Woche hatten wir sehr viele enttäuschende Wirtschaftsdaten. Der GDP-Now-Indikator der Notenbank von Atlanta signalisiert nur noch real annualisiert 1,5% Wirtschaftswachstum. Das ist halb so viel, wie noch Ende Juni angepeilt wurde. Auch das füttert also in den Gedanken von Zinssenkungen im September. Die Frage ist eben nur, wie stark, wie schnell die Wirtschaft abkühlt. Ich muss schon sagen, dass vor allen Dingen der ISM-Einkaufsmanager-Index, der Dienstleister für den Juni, letzte Woche wirklich schon sehr schwach war und sehr stark an Dynamik verliert. Auch die Auftragseingänge wird also hier eine sehr, sehr wichtige Komponente sein. Jetzt kommen wir nochmal zu den Highlights. Jawohl, Wahlen in Frankreich. Erstens kommt es anders und zweitens als gedacht. Die Rechtspartei sollte das Rennen machen, die kommt als Dritte rein und jetzt machen die Linken das Rennen. Da kommt man so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Man hofft vor allen Dingen, das ist eigentlich auch klar, dass die Linken nicht durchregieren können, was ja schon allein aufgrund der Konstellation auch gegeben ist. Die Linkspartei möchte das Rentenalter senken, mehr Gehaltsanhebungen für den öffentlichen Dienst. Und möglichst alles auf Pump finanziert. Ha! Also das ist nicht unbedingt gut für Frankreich. Aber nochmal, die Linken können hier nicht durchregieren, während in den USA Unsicherheit herrscht. Der Druck auf Biden, den Hut zu nehmen, wird immer größer. Axios, die New York Times, die Washington Post, auch nach dem Interview bei ABC. Die Forderung, dass Biden geht, wird deutlich lauter. Man sieht übrigens, dass mittlerweile die Wettmärkte predicted Kamala Harris größere Siegeschancen gibt als Biden. Das ist die gute Nachricht für Kamala Harris. Wie dem auch sei, liegt Trump trotzdem bei Biden sehr, sehr weit vorne. Am Rande bemerkt, Kamala Harris ist die unbeliebteste Vizepräsidentin in den USA seit Dan Quayle Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Auch sie hat unterm Strich sehr schlechte Chancen. Nur Michelle Obama hätte hier wahrscheinlich wirklich Chancen gegen Trump. Aber hier ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass sie tatsächlich kandidieren wird. Warum profitiert der S&P 500? Man könnte ja meinen, dass wir schon die Politik von Trump jetzt anfangen zu feiern. Die Korrelation zwischen den steigenden Siegeschancen von Trump und dem S&P ist hoch. Man darf hier nur nicht vergessen, das sehen wir vor allen Dingen deshalb, weil mit dem steigenden Vorsprung eines Kandidaten die Unsicherheit über den Wahlausgang ja nachlässt. Und die Wall Street mag keine Unsicherheit, die Wall Street mag Klarheit. Ganz unabhängig davon, ob es jetzt Biden oder Trump oder wer auch immer ist, mit steigenden Chancen von Trump und dem wachsenden Abstand nimmt die Unsicherheit zum Wahlausgang letztendlich nach. Und das ist einer der Faktoren, weshalb es letztendlich gesehen hier bergauf geht. Kurz ein Wort zu Boeing. Man akzeptiert jetzt also, man wird sich für Criminal Fraud schuldig erklären, strafrechtlich vorbestraft sozusagen auf Unternehmensebene. Man wird 243,6 Millionen Dollar Strafe zahlen, um die Streitigkeiten, die Untersuchung mit dem Justizministerium beizulegen. Es geht um die zwei Flugzeugabstürze 2018 und 2019, bei denen 346 Menschen ums Leben gekommen sind. Dass es darauf hinausläuft, war eigentlich klar. Man hatte wochenlang darüber berichtet. Die Frage ist, ob das der Richter jetzt auch so akzeptieren wird. Die Aktie ist leicht auf der Gewinnerseite gewesen, vorbörslich, wie gesagt, weil es keine Überraschung ist, dass sich hier also Boeing darauf einlässt. So, Ford wird bei dem Anlegermagazin Barron's positiv erwähnt. Man könne aufgrund der Einsparungen und der reduzierten Ausgaben im E-Auto-Bereich jetzt die Aktie könne gegenüber General Motors aufschließen. Und wir haben einen großen Deal, der jetzt endlich durchgegangen ist nach langen Debatten. Skydance und Paramount haben jetzt also offiziell den Merger abgesegnet und es wird eine neue Entity, ein neues Unternehmen quasi ins Leben gerufen mit einem Wert von etwa 28 Milliarden Dollar. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns diese Woche auch morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.